Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Tim Sänger und ich begrüße dich zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Erfahre von anderen Investoren, wie sie gestartet sind und welche Erfahrungen sie auf ihrem bisherigen Weg gemacht haben. Lass dich von ihren Geschichten, Strategien und Vorgehen inspirieren und schreibe deine eigene Investor Story. Hallo und herzlich willkommen zum Investor Stories Podcast. Und heute haben wir jemanden, der schon mal zu Gast war, aber noch keine Investor Story hatte. Und das ändern wir nun. Und zwar mit dem Jonathan Ludwig. Herzlich willkommen zurück im Podcast.
Tim, freut mich wieder hier zu sein.
Ja, du bist nicht nur Gründer von Fantium, einer Sport-Investment-Plattform. Wer dazu gerne mehr hören möchte, streifen wir bestimmt heute auch nochmal. Aber dazu gibt es eine ganz eigene Folge, die natürlich auch in den Shownotes nochmal verlinkt ist. Also da gerne mal vorbeihören, wenn ihr das nochmal auffrischen wollt oder noch gar nicht gehört habt. Heute schauen wir uns mal ein bisschen Jonathans generelle Investorengeschichte an, denn der war tatsächlich auch schon ganz schön umtriebig und hat einige spannende Sachen gemacht. Und vielleicht aber trotzdem noch mal als kleine Einleitung, wer die andere Folge nicht gehört hat, wer dich noch nicht kennt, magst du ein paar Worte zu dir erzählen, wer du so bist und was du so machst?
Ja, super gerne. Also ich bin Jonathan, ich bin ja 37 Jahre jung oder alt, je nachdem, aus welcher Perspektive man drauf schaut. Habe klassisch BWL-Hintergrund, habe an der Business School studiert und habe dann 2012, bin ich in die Startup-Welt eingetaucht, habe 2012 mein erstes Tech-Startup gegründet im Bereich Mitarbeiter- und Kunden-Loyalty. Da haben wir quasi für große Corporates, aber auch kleine mittelständische Unternehmen sogenannte Einkaufsvorteilsprogramme und Loyalty-Programme betrieben, also Einkaufsvorteile für Mitarbeiter von anderen Unternehmen verhandelt. Und das habe ich 2012, also direkt nach der Uni, gegründet, habe das dann 7 Jahre auch aufgebaut haben am Ende so ja ungefähr so 1000 Unternehmenskunden gehabt, für die wir diese Programme betrieben haben. So 1 Million Mitarbeiter haben das dann genutzt und habe dann aber nach 7 Jahren entschieden, das Unternehmen zu verkaufen und dann auch sozusagen die Seiten zu wechseln. Und habe dann angefangen als Angel Investor zu investieren. Das Ganze war damals gedacht als eine kurze Auszeit, 6 Monate, und aus den 6 Monaten sind dann plötzlich 2 Jahre geworden und war dann sehr sozusagen aktiv auf der Investorenseite, bis ich dann vor 1,5 Jahren die Entscheidung getroffen habe, wieder die Ärmel hochzukrempeln mit Fantium und mich wieder selbstständig zu machen.
Ist das dann auch quasi dein Schwerpunkt in Sachen Investieren gewesen, als Business Angel in Startups zu investieren, oder hast du nebenbei auch, sag ich mal, dich in Sachen Aktien, Immobilien oder anderen Assetklassen ausprobiert?
Ja, also ich habe so natürlich am Ende auch diversifiziert. Das heißt, jetzt im Aktienbereich habe ich ETFs gekauft und dann teilweise Einzelaktien, ja, wo ich dachte, einen gewissen Edge zu haben. Aber im Verhältnis muss man doch sagen, dass ich der Tech-Welt treu geblieben bin, einfach weil das die Welt ist, in der ich mich wahrscheinlich noch besser auskenne, in der ich mich bewege und dadurch dann durch das Netzwerk und die Einblicke nochmal auch einen anderen Zugang habe. Das heißt, ich habe dann sehr stark tatsächlich in Tech investiert, also Direktinvestments als Angel-Investor in Startups gemacht, als auch LP-Investments quasi, mich an Venture-Capital-Funds beteiligt, die dann in Startups wiederum investiert haben. Und habe so ein bisschen diversifiziert. Im Immobilienbereich habe ich jetzt nichts gemacht, aber so in der Aktienwelt habe ich auch ein bisschen diversifiziert, aber Fokus und Schwerpunkt waren dann doch Tech-Investments.
Dann fokussieren wir uns natürlich auch vor allem darauf, und vielleicht um auch erstmal so ein bisschen Gefühl zu bekommen, gerade wenn du sagst, bist sowohl als Business Angel als auch als Investor in Funds aufgetreten. Ist ja jetzt, sagen wir mal, für den klassischen Privatanleger auch nicht zwingend immer so einfach zugänglich, der Bereich. In was für einer Ticketgröße ist man dann quasi so unterwegs und was muss man eigentlich mitbringen, jetzt auf Einzelinvestment-Ebene, aber auch vielleicht, dass es Sinn macht, als Gesamtportfolio das zu betrachten. Denn natürlich, wenn man wahrscheinlich nur ein Startup-Investment macht, dann hat man ja durchaus auch ein gewisses Klumpenrisiko.
Ja, absolut, genau. Also ich meine, die Formel ist natürlich so, dass man auch im Startup-Investment immer sagt, man muss mindestens mal 10, 15, 20 Investments machen, ja, damit man da genügend auch diversifiziert ist und dann entsprechend über die 1, 2, 3 Gewinner aus dem Portfolio sich dann die Rendite am Ende ziehen kann. So funktioniert das Angel-Investment-Mechanik, so funktioniert aber auch natürlich das VC-Modell. Und dementsprechend ist es erstmal wichtig, natürlich überhaupt diesen Zugang zu haben zu Startup-Investments. Ticketgrößen sind natürlich unterschiedlich. Ja, das kommt ein bisschen drauf an, auch auf die Zeit, in die man sich anschaut. Jetzt in den letzten 2 oder 3 Jahren, also sagen wir mal noch in dem Bullrun, war es sicherlich so, dass du auch höhere Mindestinvestment-Tickets als Vorgabe hattest auf der Startup-Seite. Das heißt, in der Regel geht das da los bei 25.000, wobei das war schon unteres Ende. So in dem in wirklichen Hype-Cycle, da musstest du meistens schon 50.000 pro Investment anbieten, um dann überhaupt in den Cap-Table zu kommen. Und dann am Ende geht es natürlich darum, auch die Qualität, ja, der Investments natürlich da sicherzustellen, dass du da eine möglichst hohe Sicherheit hast. Sicherheit ist natürlich immer relativ im Startup-Investment-Bereich, das muss einem auch ganz, ganz klar sein. Aber am Ende solltest du quasi natürlich irgendwie schauen, dass die anderen, die investieren, ne, dass die entsprechend auch vielleicht eine gewisse Reputation mitbringen, je nachdem, wie viel Erfahrung du am Ende hast in der Industrie, wo das Startup unterwegs ist. Was natürlich immer mit am besten ist, ist, wenn ein professioneller Fund, also ein Venture Capital Fund mit investiert, ja, also quasi du als Co-Investor alleine oder mit anderen mehreren Angels dann in die Runde mit reinkommst. Damit habe ich persönlich immer die besten Erfahrungen gesammelt, wo dann der Fund quasi dafür da ist, dann die Due Diligence eigentlich zu machen. Aber natürlich ist es so, dass auch wenn ein Fund investiert, dann möchte der auch möglichst immer eine große Ownership an dem Startup haben. Das heißt, da muss es dann auch schon die richtigen Argumente geben, dass du als Angel Investor dann auch hier mit investieren darfst. Aber es ist nicht unmöglich, also da gibt es Wege und Strategien, das hinzubekommen. Aber im Prinzip sind die zwei wichtigsten Themen einmal die Quantität, ne? Also sprich die Diversifikation über die Anzahl der Investments hinzubekommen, die du leisten kannst und dann natürlich möglichst versuchen, da in der Qualität der Investment-Targets da eine möglichst relativ hohe Sicherheit auch einzubekommen.
In welcher Phase bist du dann immer eingestiegen? Weil gerade wenn ein Fonds dabei ist, könnte das ja auch schon ein bisschen spätphasiger, also jetzt natürlich keine Growth-Phase wahrscheinlich, aber dann steht wahrscheinlich auch schon gewissermaßen was, wenn da auch ein Fonds mit investiert, weil der natürlich auch eine gewisse kritische Größe braucht, damit sich das für den überhaupt lohnt.
Genau, also das hat sich auch natürlich am Ende gewandelt, ne? Sozusagen in der Venture Capital Szene sind natürlich jetzt über die letzten 15 Jahre immer mehr auch frühphasige Venture Capital Funds entstanden, einfach weil das eine sehr renditestarke Phase in einem Startup identifiziert wurde. Das heißt, heute ist es schon so, dass es sehr viele Funds gibt, die auch schon natürlich auch Pre-Seed schon investieren, Seed natürlich zu investieren. Das heißt, da ist es jetzt nicht so, dass man in diesen frühphasigen Investmentphasen keine Funds hat. Ja, es gibt natürlich Startups, wo das der Fall ist. Also gerade jetzt, wenn ein Gründer zum Beispiel jetzt nicht so das Netzwerk hat und vielleicht auch den Track Record hat aus seinen vorherigen Stationen, einen professionellen Fund mit in die Runde reinzu bekommen, dann ist das auf jeden Fall natürlich eine Opportunität für dich als Angel-Investor. Oder natürlich, wenn du am Ende sehr früh am Ende mit dem Gründerteam oder mit dem Gründer in Kontakt kommst, ja, weil der Gründer vielleicht in deiner Industrie sich ein Thema anschaut und du dem Gründer da als Sparingspartner mit unterstützt, das sind auch Möglichkeiten, wo du dann sehr früh natürlich in dieses reinkommen kannst oder in der Beziehung zum Gründerteam oder Gründer aufbauen kannst und wo sich dann auch in der Finanzierungsrunde sich dann natürlich auch am Ende hier Venture Capital Funds dann mit dazukommen können. Du aber dadurch, dass du diese Beziehung zum Gründer schon aufgebaut hast, dann da auch eine entsprechende Allokation bekommst. Das funktioniert natürlich auch im Verbund, ne? Was auch immer mehr passiert und was wir immer mehr sehen, sind Business Angel Netzwerke oder auch lose Netzwerke, also Angel-Investoren, die jetzt vielleicht auch gar nicht aus unbedingt aus der Tech-Welt kommen, ja, sondern eher aus traditionellen Industrien, aber ein sehr hohes Interesse haben am Investieren, die sich zusammentun und dadurch, dass sie zusammen sind, dann auch natürlich da eine entsprechende größere Reichweite haben zu Startups, zu Gründern, zu Venture Capital Funds. Und wenn dann einer, ein Angel Investor aus dem Verbund eine Allokation bekommen hat, kann er dann seine Gruppe quasi einladen, auch hiermit zu investieren. Also das sind so, genau, das sind so Bewegungen, die man sieht, aber grundsätzlich ist es schon so, dass auch gerade im frühphasigen Bereich am Ende immer noch für mich das jedenfalls das Spannendste ist, ja, man da auch am einfachsten noch in auch gute Deals und guten Kunden dann eben reinkommt und da dann auch ja am Ende auch am meisten Mehrwert leisten kann, als jetzt in der spätphasigen Phase, wo es wirklich nur noch um Optimierung geht.
Ja, du hast jetzt schon die Netzwerke angesprochen. Das ist ja ein Weg des Deal-Sourcing. Denn bevor man investieren kann, muss man natürlich auch erstmal die passenden Deals finden und insbesondere natürlich die interessanten Startups, die dann auch später den Home-Run nach Hause bringen. Du hast jetzt auch schon vorhin dein Netzwerk angesprochen. Ich habe gesehen, du hast bei Wimdu gearbeitet. Das ist ja auch aus dem Rocket-Internet-Kosmos. Da kommt bestimmt auch der ein oder andere gute Kontakt her. Wo hast du quasi so deine Startup-Investments gefunden? Ist das vor allem aus dem Netzwerk entstanden oder hast du auch selber quasi aktiv gesucht? Wie bist du da vorgegangen?
Ja, also das ist am Ende, ist das natürlich immer sehr, sehr individuell und ist eine Riesenreise. Ja, und jetzt hast du gerade Wimdu erwähnt. Also Wimdu ist schon sehr, sehr lange her, aber natürlich am Ende nähere ich auch immer noch aus dieser Zeit ein Großteil meines Netzwerkes. Damals war das, ging sozusagen diese Tech-Entwicklung gerade los. Rocket Internet war so der Household Name mit Olli Samba und genau, Wimdu, weiß ich nicht, ob die Hörer das noch kennen, das war damals der Versuch, eigentlich Airbnb für außerhalb von USA aufzubauen. Und eine komplett verrückte Zeit. Und ich habe für Wimdu quasi verschiedene Länder aufgebaut, eigentlich noch neben der Universität. Damals ja als Student eigentlich ja verschiedene Büros in verschiedenen Ländern aufgezogen, 20 Mitarbeiter in 2 Wochen eingestellt. Niemand wusste, dass ich eigentlich noch Student bin. Also komplett verrückt. Am Ende ist das sozusagen kaum Compounding, ne? Sozusagen dein Netzwerk ist Compounding, das heißt die Begegnung, das Netzwerk, was du dir aufbaust, über die Zeit entwickelt sich das weiter und irgendwann entstehen dann Sachen da draus. Damals habe ich natürlich noch gar kein Geld gehabt, sondern ich war ein armer Student und armer Gründer dann irgendwann und konnte da eigentlich ja eigentlich nur über meine, über die persönlichen Beziehungen natürlich da Netzwerk aufbauen und man hat sich natürlich unter Gründern ausgetauscht. Es gab dann sozusagen verschiedene Generationen von Gründern nach auch Olli Samba und Co. Und genau, und das am Ende irgendwann teilt sich das dann aus und bei mir war es dann so, dass ich nach meiner ersten eigenen Gründung, auch nach den 7 Jahren, was ja auch eine sehr relativ lange Zeit ist, der Exit war okay, das war jetzt nicht so, dass ich nicht mehr arbeiten musste, aber ich konnte eben dann anfangen zu investieren und konnte dann plötzlich auch mein Netzwerk nutzen, um die ersten Angel Investments zu machen. Und mein erfolgreichstes Angel Investment ist tatsächlich mein drittes Investment, was ich getätigt habe, was auch aus dem Netzwerk kam. Das ist aber auch am Ende eine zufällige Geschichte gewesen, weil ich damals in Südafrika unterwegs war und jetzt mittlerweile ein sehr guter Freund von mir, André Schürrle, der ehemalige Fußballprofi, ich mit ihm immer auf den Berg quasi hochgerannt bin und wir uns da angefreundet haben, er immer Stories über Instagram gepostet hat, die ich dann wiederum gepostet hatte und das dann wiederum mein Netzwerk gesehen hatte und so am Ende Deals an uns herangetragen wurden, die wir uns dann zusammen angeschaut haben und wo wir dann entschieden haben, quasi gemeinsam zu investieren, ja. Also am Ende ist sozusagen viel, viel Zufall, aber irgendwie auch Compounding und das eine führt dann zum anderen, aber natürlich geht viel über Netzwerk. Ich glaube aber auch, dass du dir heutzutage auch mit Social Media, mit auch LinkedIn im professionellen, im Business-Bereich halt auch in der Lage bist, auch viel selber aufzubauen. Ja, das heißt, du musst jetzt nicht sozusagen das Netzwerk schon in die Wiege gelegt bekommen haben. Das war bei mir ganz, ganz der Gegenteil der Fall, sondern du kannst eben da über die digitalen Medien auch heute auch selber sehr viel aktiv sein und dazu beitragen, dass du dir dieses Netzwerk dann aufbauen kannst.
Wie siehst du so Events, also jetzt, keine Ahnung, irgendwelche Abendveranstaltungen von Business Acceleratoren oder irgendwelche, keine Ahnung, Konferenzen oder Pitch-Wettbewerbe?
Ja, es ist also es ist immer auch eine Frage der Perspektive und wie viel guten Zugang du schon hast. Und wenn du jetzt noch nicht keinen so guten Zugang oder kein so gutes Netzwerk im Startup-Bereich entwickelt hast, dann ist das, glaube ich, immer eine legitime Form, irgendwo auch mal so zu starten. Ja, und ich glaube, heutzutage sind wir in einer Zeit aus einer Investmentperspektive heraus, wo es eigentlich fast noch nie so einfach war, glaube ich, an gute Investment-Opportunitäten zu bekommen. Und das liegt vor allem daran, dass es natürlich immer noch ein Liquiditätsproblem gibt in den Tech-Ökosystem aus den letzten ein, zwei Jahren, sodass sozusagen da viele gute Startup-Deals auf dem Markt sind, ja, die sozusagen vor noch zwei, drei Jahren am Ende auch sofort gefundet werden hätten. Und heute, dadurch, dass aber viele Angel-Investoren auf Rückflüsse warten, über Secondaries, über Venture-Capital-Investments, oder auch über ihre eigenen Startups, ist da eine Lücke, ja, die natürlich gefüllt werden kann. Das heißt, ich sozusagen würde mal wagen, die Hypothese wagen, dass du sozusagen heute, wenn du nicht das Netzwerk hast und nicht aus der Tech-Welt kommst, dass du heute eben mit am einfachsten auch diesen Zugang zu guten Deals aufbauen kannst und dann auch sehr gute Investments tätigen kannst.
Ja, wenn man dann erstmal ein Investment gefunden hat, dann geht es ja um die eigentliche Prüfung. Und deswegen war die Frage, was sind denn die Art von Investments, die du tätigst? Hast du da einen bestimmten Branchen- oder Businessmodell-Fokus und welche Faktoren guckst du dir dann bei diesen Startups genau an?
Ja, also das ist natürlich auch ein breites Feld. Und Sicherheit gibt es natürlich im Startup-Investment ganz und gar nicht. Das ist eher das Gegenteil. Manchmal macht man Investments, wo man denkt, das ist eine rechtssichere Sache, und dann ein, zwei Jahre später schaut man dann in die Tonne. Aber das ist auch irgendwie Teil des Spiels. Ja, das heißt, am Ende, was man sich anschaut oder was ich mir persönlich auch immer anschaue, ist natürlich den Gründer, das Gründerteam. Ja, wie erfahren sind die? Sind das Erstgründer? Haben die schon mal was gegründet? Wie erfolgreich war das? Was waren die Learnings daraus? Das heißt, ja, und haben Sie in der Industrie natürlich auch eine Branchenexpertise? Also kennen Sie sich aus in dem Markt, in dem Sie unterwegs sind? Was ist Ihre Motivation am Ende auch das Startup zu gründen? Ja, ist es jetzt nur am Ende eine Opportunität zu erkennen und schnell reich zu werden? Ja, was auch legitim sein kann, was aber am Ende auch nicht intrinsisch dann möglicherweise die Motivation ist, um auch in schwierigen Phasen dann weiterzumachen. Dann natürlich die Co-Investoren, also gerade wenn ich jetzt mir Startups anschaue, sehr frühphasig, schaue ich mir an, wer investiert dann noch, ja, wer hat sich das noch angeschaut, Referenzen dann einholen zum Gründerteam, vielleicht auch mal mit den anderen Investoren sprechen, die auch bei der Runde mit dabei sind, ja, sofern es andere Investoren schon gibt. Falls nicht, muss man sich überlegen, warum gibt es eigentlich noch keine. Und dann ist es für mich persönlich so, dass ich, dadurch, dass man es auch nicht genau weiß, ne, aber wenn ich einen Haken habe beim Gründerteam, ich finde die sympathisch, die sind nicht auf den Kopf gefallen, ja, die haben eine gewisse Umdrehung dann auch quasi gedanklich und kognitiv, ist es so, dass ich mir aber schon das Produkt auch anschaue, ja, und habe ich Bock auf das Produkt, ist das unterstützenswert aus meiner Perspektive, also möchte ich mit meinem Investment und meinem Mehrwert, was ich über das Investment hinaus noch dazu gebe, möchte ich eigentlich dazu beitragen, dass dieses Produkt am Markt sich platziert und die Gesellschaft möglicherweise auch dadurch vorankommt oder nicht. Das heißt, das ist schon ein sehr wichtiges Thema. Also habe ich selber Lust auf dieses Produkt und das Modell, und habe ich natürlich irgendwie Lust, auch mit dem Gründerteam Zeit zu verbringen. Ja, und das ist eigentlich aus meiner Sicht so, sind die zwei wichtigsten Faktoren, ja, wenn die anderen Soft-Faktoren oder die anderen Faktoren eben stimmen, weil am Ende gibt es keine Sicherheit und am Ende geht es darum, hast du Lust auf die Leute, die du, mit denen du dann mehr oder weniger dann eng auch zusammenarbeiten wirst? Und glaubst du, dass die Welt eine bessere wird, ja, wenn dieses Produkt sich etabliert? Ja, und gedanklich vom Mental Model ist es so, dass ich immer, wenn ich investiere, das Geld eigentlich abschreibe. Ja, das hat mir sehr geholfen, ja. Das heißt, in dem Moment, wo du das Geld überweist, denkst du eigentlich, es geht auf null und dann kannst du am Ende nur gewinnen und bist dann aber auch nicht enttäuscht, wenn das Startup oder das Gründerteam es dann nicht hinbekommt. Das ist ja völlig legitim. Das ist Teil der Wette und das musst du ja natürlich auch als Investor im Vorhinein bewusst sein.
Ja, doch, es geht natürlich am Ende aber auch darum, dass irgendwas zumindest gewinnt. Und deswegen wäre natürlich die Frage, wie viele Investments hast du so insgesamt getan? Wie viel meinst du, sollte man, wenn man neu anfängt, überhaupt tun, um sich ein ausreichend großes Portfolio aufzubauen? Und wie viel davon waren denn bislang auch erfolgreich? Wie ist denn da so deine Quote?
Ja, ich habe 2020 angefangen zu investieren, also sehr aktiv und habe jetzt mittlerweile über 30 Investments gemacht in den 4 Jahren. Und genau, die Aufteilung bei mir ist der Hauptteil Startup Investments, also um die 20, 25 Startup Investments und der Rest sind Venture Capital Fund Investments. Und ich denke, dass du mal mindestens mit 10 Investments planen musst, ne? Also unter 10, dann hast du schon eine sehr starke Konzentrierung. Genau, das heißt, über 10 planen, dann musst du ja natürlich dann da die Investment-Tickets zurechtlegen. Wenn du jetzt angenommen, du kannst jetzt 10, 15 Investments machen, ja, was ist dein Gesamtbudget und das runtergebrochen, was bedeutet das für das einzelne Investment, wie viel du ausgeben kannst? Wenn das dann deutlich unter der Minimum Ticket Size ist von was Startups normalerweise aufrufen, dann solltest du dich poolen. Ansonsten von meinem persönlichen Track Record ist es so, dass ich tatsächlich da auch sehr viel Glück gehabt habe, ne? Das ist sozusagen, das ist nicht wegzureden. Also ich habe ein, zwei Investments gemacht Anfang 2020 und habe dann ein Investment in eine NFT-Company machen können, die Zoraya heißt. Kennen vielleicht die ein oder anderen aus der Kryptowelt. Und das ist am Ende in anderthalb Jahren dann durch die Decke gegangen, hat dann eine Seed-Runde investiert. SoftBank hat nach anderthalb Jahren auf einer 4 Milliarden Bewertung investiert hat dann selber auch Secondaries gemacht und das Geld wiederum genutzt, um das wieder zu reinvestieren in Startups. Das heißt, ich habe am Ende beide Spektren, würde ich sagen, kennenlernen dürfen. Also sehr, sehr früh auch diesen Lotterie-Checkpot kennengelernt, ja, den manche Angel-Investoren nie kennenlernen dürfen, andere Funds irgendwie nach der dritten, vierten, fünften Fund-Generation erst. Es war natürlich auch eine extreme Zeit und war komplett verrückt. Aber habe natürlich jetzt auch schon die ersten Startups, die jetzt auch wieder zugemacht haben, ja, wo das Modell einfach nicht funktioniert hat, die kein Product-Market-Fit gefunden haben. Und bin aber so ganz zufrieden, ne? Also es ist schon so, dass es immer so ist, dass du was lernst, ne? Das ist sozusagen, du bist natürlich dann in den Reportings drin, du sprichst mit den Gründern, du hilfst den Gründern auch in den Bereichen, wo du vielleicht noch Erfahrungen mitbringst und du lernst extrem viel, aber du hast natürlich im Upside auch die Möglichkeit, da 100x, 200, 500x, vielleicht sogar bis zu 1000x auf dein Investment machen zu können. Und das ist, das ist einfach spannend und natürlich kommt das mit einem gewissen Risiko. Am Ende macht das natürlich auch Spaß, da mit den Gründern zusammenzuarbeiten und versuchen, ja, Technologie in den Markt einzuführen und genau da gewisse Sachen dann voranzubringen.
Ja, du hast einen wichtigen Punkt auch gerade bei SoRare gesagt. Du hast ein Secondary gemacht. Das bedeutet also, du bist nicht bis zum Exit sozusagen geblieben, sondern du hast deine Anteile an einen weiteren Investor verkauft. Und ich glaube, im Falle von SoRare war das auch durchaus die richtige Entscheidung, weil die hohe Bewertung, die da gezahlt wurde, die konnte, wenn ich die Nachrichtenlage richtig im Kopf habe, auch nicht so aufrechterhalten werden. Und das spricht ja auch für ähnliche Geschichten insgesamt über diese Hype-Phase hinweg. Wie siehst du das Ganze in Hinsicht auch Secondary als Business Angel? Macht es Sinn, Nachsprüngen in der Regel auch durchaus nicht bis zum Exit zu warten und eher lieber das Geld vom Tisch zu nehmen, wenn sich die Chance bietet, weil man, sag ich mal, den Hauptsprung schon mitgenommen hat, und wenn man jetzt, sag ich mal, die Growth Stage und dann den Exit noch mitnehmen, da gibt es natürlich schon noch die Chance, dass es sich nochmal verdoppelt oder so, aber jetzt keinen weiteren Verzehnfacher in der Regel oben drauf kommt. Was ist da so deine Perspektive zu?
Ja, total fairer Punkt. Und es ist so, dass ich, genau, ich habe jetzt auch nicht komplett alle meine Anteile verkauft, sondern ich habe einen Teil am Ende verkauft. Und das ist auch was ich weiter so vertreten würde. Das heißt, wenn du eine Firma jetzt hast, die sehr gut funktioniert, in der du investiert bist, dann würde ich immer und versuche ich auch immer einen Teil des Investments aus oder Teil der Anteile, die du dann hältst, als Secondaries rauszunehmen, um einfach da das Risiko nochmal zu reduzieren, ja, dass es am Ende nochmal doch tatsächlich auf Null geht. Und das kann ja sehr oft passieren, selbst bei gut funktionierenden Startups, die auch in den frühphasigen Runden eine echte Traction aufgebaut haben, die sehr kompetitive Finanzierungsrunden dann auch hinlegen, ja. Und dadurch natürlich steigt die Bewertung, dadurch steigt aber auch die Erwartung. Und dann kann es immer noch sein, dass natürlich irgendwann das Momentum nicht mehr vorhanden ist, der Markt vielleicht doch nicht so groß ist wie gedacht, und dann die Zahlen wieder runtergehen. Das heißt, Secondaries würde ich als Angel-Investor immer empfehlen. Als Funds macht es weniger Sinn, weil du da wirklich auf die Moonshots, ja, wirklich auf die Fund-Returner angewiesen bist. Das heißt, da macht es eher Sinn, in den gut funktionierenden Startups da deine Position weiter auszubauen, falls das möglich ist. Aber als Angel-Investor tickst du ja so ein bisschen anders, und genau, bist auch anders incentiviert. Das heißt, so eine Richtlinie von mir ist immer versuchen, 20, 30% deiner Beteiligung wieder rauszunehmen, in einer gewissen, also zum Gegenwert, ne? Das bedeutet, wenn du jetzt mal 100.000 investiert hast und die 100.000 sind jetzt im Wert von auf 1 Million gestiegen über ein, zwei Finanzierungsrunden, dann versuchen da 20, 30%, also 2 bis 300.000 wieder rauszunehmen. Du hältst dann immer noch einen Großteil deiner Beteiligung, hast aber auch im Fall vom Verlust zumindest 2 bis 3x auf dein Investment gemacht und bist dann auch so ein bisschen entspannter unterwegs. Nur das muss natürlich auch immer, dafür muss es natürlich am Ende einen Käufer geben. Ja, das heißt, das klappt auch nur bei Startups, die gut funktionieren. Wenn du jetzt Startups hast, die nicht gut funktionieren, wirst du auch keinen Käufer für deine Secondary-Option finden. Und genau, dann geht es halt eher in die andere Richtung.
Das wäre jetzt auch direkt die nächste Frage gewesen, die ich dir gestellt hätte. Wie findet man da den Käufer? Also ist das so, dass der Lead-Investor der nächsten Runde einfach dann auch ein paar Secondary-Anteile mit dazu kauft? Oder sprichst du dann einfach andere Mitinvestoren an? Oder wie hast du quasi deinen Abnehmer gefunden?
Genau, also jetzt in meinem Fall oder bei sehr guten funktionierenden Startups ist es so, dass es in der Regel immer Interessenten gibt. Ja, das heißt, da ist die beste Strategie, eine enge Beziehung zum Gründer zu haben, und genau dann entsprechend auszuloten, ja, ob es eine Möglichkeit gibt für ein Secondary. Kann ja sein, dass das Startup zum Beispiel kein Funding braucht, ja, weil es gerade eine gute Finanzierungsrunde abgeschlossen hat oder auch, sag mal so, Cashflow positiv arbeitet schon, ja, dass es jetzt keinen Sinn macht, eine neue Finanzierungsrunde abzuschließen. Aber auf der anderen Seite ein Investor da ist, der möglicherweise neben dem Investment auch nochmal inhaltlich das Startup auf die nächste Ebene schieben kann. Und das sind Optionen. Das heißt, da muss dann auch keine Finanzierungsrunde klassisch stattfinden, sondern das kann dann eine reine Secondary-Runde sein. Und ansonsten ist der beste Zeitpunkt natürlich immer zu Finanzierungsrunden, weil es dann eine festgelegte Bewertung gibt. Wenn eine Finanzierungsrunde sehr kompetitiv ist. Das heißt, es gibt mehr Investoren als eigentlich Anteile, ja, zu vergeben. Dann ist es so, dass halt oft auch Funds dann aktiv, ja, Secondaries ansprechen und dann du als bestehender, vor allem auch Angel-Investor, da die Möglichkeit hast, dann einen Teil zu liquidieren. Die dritte Alternative ist, wenn das jetzt beides nicht möglich ist oder vorhanden ist, dass man selber auf die Suche geht. Ne? Also da gibt es mittlerweile ja auch Secondary-Plattformen, die man nutzen kann, wo du im Private Market auch Anteile von Startups am Ende verkaufen oder handeln kannst. Das betrifft aber meistens dann vor allem Startups, die jetzt schon, sagen wir mal, etwas weiter sind in der Entwicklung, die dadurch auch ein besseres Market Pricing haben. Ansonsten kannst du natürlich auch zu Secondary Funds gehen. Also es gibt Funds, dedizierte Funds mittlerweile, gerade jetzt in der heutigen Zeit, die aufgesetzt wurden, mit dem Ziel eben Secondaries mit einem entsprechenden Discount zu kaufen, ja, die, wo einfach Verkäufer unter Druck sind aufgrund von Liquiditätsthemen. Das heißt, das ist auch eine Option. Das funktioniert aber alles immer nur, muss man auch ehrlicherweise sagen, ja, und erwähnen, bei Startups, die jetzt schon natürlich eine gewisse Traction aufgebaut haben, wo es einen gewissen Bedarf gibt auf der Investorenseite. Ja, wenn du jetzt ein Pre-Seed Investment gemacht hast die Firma gerade gelauncht ist, dann ist da die Wahrscheinlichkeit gering, dass du da dann direkt schon auch einen Teil deines Investments wieder über ein Secondary zurück annehmen kannst.
Man muss sich halt immer klar sein, es ist ein Hochrisiko-Investment, was komplett illiquide ist und man sollte da durchaus auch einen Investmenthorizont von 10 Jahren vielleicht mitbringen. Das würde dann die Nerven entspannen oder wie du es vorhin gesagt hast, direkt abschreiben im Kopfe, dann macht man sich da vielleicht auch nicht ganz so viele Gedanken.
Absolut, absolut. Und es ist ja auch so, dass ich glaube, die Intention ist ja die Frage, ne? Also manche Investoren, die wollen ja jetzt auch nicht die langweiligen Investments, sondern die wollen ja auch die Nervenspannung, ne? Und die wollen am Ende auch das Dynamische haben und wollen was bewegen und wollen jetzt nicht einen ETF kaufen, den sie sich dann nicht mehr anschauen, sondern die sind genau auf der Suche nach dem Nervenkitzel und nach dem dynamischen Hoch und Runter. Und das ist jetzt auch nicht für jedermann, muss man auch sagen, so wie Gründen auch nicht für jedermann ist. Aber wenn man ja Lust auf Tech hat und Interesse hat, mit Gründern da entsprechend gemeinsame Ziele zu verfolgen und Industrien zu disruptieren, dann ist es genau das Richtige.
Ja, dann zwei Standardfragen, die ich immer stelle. Fangen wir mit der ersten an. Was würdest du vielleicht als deinen größten Fehler bislang beim Investieren bezeichnen?
Mein größter Fehler ist, dass ich Sachen gemacht habe, die sich gut angefühlt haben. Und das ist jetzt erstmal skurril, aber tatsächlich einer meiner größten Learnings ist es, dass beim Investieren in der Regel musst du konträr sein. Ja? Konträr zu den allgemeinen Meinungen. Und in der Regel fühlt sich das nicht gut an. Und wenn du also eigentlich die Deals, ja, die sich am sichersten angefühlt haben und wo das augenscheinlich immer No-Brainer waren, das sind die, die dann wirklich nie funktioniert haben. Und die Sachen, die sich komisch angefühlt haben, ja, wo dein Umfeld sich eigentlich gefragt hat, was du da gerade machst und das kann ja nicht funktionieren und das musst du jetzt verkaufen oder nicht verkaufen, das waren die besten Sachen, ja. Das heißt, da glaube ich, jetzt nicht nur in der Komfortzone immer unterwegs sein, sondern auch wirklich hier das Risiko gehen und augenscheinliche, nicht sichere Sachen dann auch machen, ja, die sich dann erstmal komisch anfühlen, aber dann langfristig konträr sind und dadurch dann auch langfristig den entsprechenden Hebel generieren können.
Ja, wenn man es umdreht, größter Erfolg wäre wahrscheinlich dann so rare als Investment. Oder siehst du da einen anderen größten Erfolg bei dir?
Ja, so rare war natürlich mit Abstand das der größte Erfolg, ja, auch persönlich life-changing. Jetzt gar nicht mal nicht nur finanziell, sondern auch einfach von der Erfahrung, glaube ich, damit an Bord sein zu dürfen, ja, bei so einem stark wachsenden Unternehmen, was so stark skalieren konnte. Das ist auch das Netzwerk, was ich dadurch aufbauen konnte. Das ist sicherlich der größte Erfolg gewesen. Genau, am Ende glaube ich, vielleicht so ein Learning auch nochmal aus den beiden Themen ist, dass du halt möglichst viele Shots am Ende haben musst. Ja, also du kannst Opportunitäten kreieren. Das ist jetzt gar nicht mal nur rein über das Investieren, sondern das sind auch persönliche Bekanntschaften, die du machst, ja, die du pflegst, die du weiterentwickelst. Und in der Regel kommt das dann ganz unverhofft und unerwartet, der Erfolg, wo du gar nicht mit gerechnet hättest. Und ich glaube, das hat immer natürlich eine finanzielle Seite, weil ohne Investieren natürlich kein Return. Aber das hat auch, ich glaube, auf der nicht finanziellen Seite geht es darum, am Ende ja mit großen und weit offenen Augen durchs Leben zu laufen und da neugierig zu sein. Und dann ergeben sich auch automatisch die Themen, wie du dir sich vorstellst.
Ja, Soraya, als Sport-NFT-Dingens, da kommt man natürlich auch um das Thema Sportinvestments nicht herum, was bei dir mit Fentium natürlich auch gesetzt ist. Wie gesagt, dazu haben wir auch nochmal eine eigene Folge. Aber du investierst da bestimmt auch in dem Bereich. Deswegen vielleicht auch noch ein paar Worte dazu. Hat ja auch, wie wir in der anderen Folge festgestellt haben, einen sehr ähnlichen Charakter wie Venture Capital Investments. Aber vielleicht magst du da auch nochmal einen Einblick geben.
Ja, also gerne. Also was wir mit Fangio machen, ist, wir machen den Sport investierbar für Fans. Ja, das heißt, wir ermöglichen es am Ende, Athleten und Vereine ihre Assets investierbar zu machen, ja, für Sportfans, die eine Leidenschaft dafür haben. Und ursprünglich entstanden ist eigentlich das aus dem Gedanken, tatsächlich aus dem Investieren heraus, weil ich sehr viele Startup-Investments getätigt habe und diesen Finanzierungsbedarf von Athleten jetzt wie in der Sportart wie Tennis gesehen habe und mich immer gefragt habe, warum gibt es hier so viele Möglichkeiten über Plattformen und Ähnliches in Startups zu investieren, aber eben keine Möglichkeit in junge Tennisspieler zu investieren, die ja eigentlich genau das gleiche Profil haben wie ein junges Unternehmen. Die brauchen Geld am Anfang und wenn es gut funktioniert sozusagen, kannst du auch einen Return generieren, da wird sehr viel Preisgeld oder Einkommen generiert. Das war initial die Idee und es gibt einen großen Unterschied jetzt im Bereich Athleteninvestments im Tennis. Das ist die Sportart, wo wir gelauncht haben, wo wir so 20, teilweise die 20 besten Spieler aus verschiedenen Jahrgängen weltweit jetzt auf der Plattform haben, also die nächste Generation von Tennisprofis. Und der Unterschied zu Startup-Investments ist, dass es jetzt im Tennis eigentlich kaum Finanzierungsmöglichkeiten gibt. Ja, heutzutage im Startup-Bereich, hatte ich schon erwähnt, gibt es natürlich sehr, sehr viele Finanzierungsangebote für gute Startups, sei es Venture Capital Funds, Angel Investoren etc. Und das hast du im Tennis nicht. Ja, im Tennis teilweise die besten Tennisspieler eines Jahrgangs, 14 Jahre, 16 Jahre, teilweise auch sogar bis zu 18 Jahren, je nachdem auch welches Geschlecht, haben einen Finanzierungsbedarf, ja, und deswegen ist es da so, dass du da jetzt keine adverse Selektion hast, wie du es möglicherweise im Startup-Bereich vorfindest. Genau, Gemeinsamkeit ist es, dass es natürlich für mich eine Leidenschaft ist. Ja, das heißt, ich verfolge gerne Startups, ich verfolge auch gerne Tennis und Tennisspieler. Das heißt, da kannst du beide Sachen kombinieren. Auf der einen Seite deine Leidenschaft investieren, auf der anderen Seite natürlich da auch die Möglichkeiten eines Returns zu haben, was dann 40, 50 x auf dein Investment auch ausmachen kann, ja, wenn der Spieler es wirklich an die Spitze schafft. Aber genauso bei den Athleten-Investment geht es natürlich wie beim Startup auch, dass du deine Investments am Ende diversifizierst, weil du am Ende natürlich da auch auf die Winner setzen musst. Genau, aber deswegen viele Parallelen. Ich bin auch selber natürlich Kunde, darf das auch auf der Plattform und haben da jetzt schon große Erfolge mit den ersten Tennisspielern erzielen können, die jetzt schon teilweise bei den Grand Slams sich qualifizieren und da mitspielen. Und genau, am Ende ja, versuchen wir da den Sport zu demokratisieren, den Sport auch gerechter zu machen, ja, für Athleten, die jetzt natürlich heute das nicht den Zugang zum Geld haben, aber auch dann dem einfachen, Anführungszeichen, Tennisfan oder auch professionellen Investor diese Möglichkeit zu eröffnen, in Sport als Asset dann entsprechend zu investieren und dann auch da an der Wertentwicklung mit zu partizipieren.
Sehr cool. Vielen Dank auch dafür nochmal für den Überblick, falls ihr da mehr hören wollt. Wie gesagt, eigene Folge oder den Link in den Shownotes auschecken. Dann könnt ihr mal auf Fentium auf die Webseite springen und euch einfach dort weiter informieren. Damit bin ich tatsächlich auch schon am Ende. Ich glaube, wir haben einmal einen guten Ritt durch so deinen Lebenslauf, deine Investmentkarriere gemacht. Ich bin mir sicher, gerade weil es ja ein Langfristinvestment sind, kommt da auch noch was in den nächsten Jahren an sowohl den Entwicklungen deiner bestehenden Startups als auch vielleicht die ein oder andere Company dazu. Können wir ja dann in ein paar Jahren vielleicht auch nochmal auf dein Portfolio blicken.
Sehr gerne, freue ich mich drauf. Tim, danke für die Möglichkeit, die erneute Einladung. Dann bis in 1-2 Jahren hoffentlich.
Sehr schön. Bis denn. Ciao, ciao.
Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du ihn mit einer Bewertung auf iTunes unterstützt. Außerdem möchte ich dich gerne dazu einladen, der Investor Stories Community auf Facebook beizutreten. Hier hast du einen Austausch mit Gleichgesinnten und professionellen Investoren, die selber ihren Weg in die Freiheit der Finanzen gegangen sind, und von ihnen kannst du lernen oder auch selber andere Leute bereichern, und zudem ist dort Feedback zum Podcast immer willkommen. Um ganz schnell dorthin zu gelangen, kannst du auch einfach investor-stories.de/community eingeben. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. In diesem Sinne, alles Gute, dein Tim.